Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 4 der Sure 94, Inshallah. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Haben wir nicht deine Brust erschlossen und dir abgenommen deine Last, unter der sich dein Rücken bog? Und haben wir nicht deinen Ruf weithin ertönen lassen?
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 22. Februar 2022, gleich dem 3. Iswan 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Moral islamisch gesehen. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Der Beruf eines Journalisten ist weiterhin gefährlich und kann tödlich sein. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. IAEA-Delegation besucht in kommenden Tagen Iran. Iran verhängt Sanktionen gegen 13 Institutionen und 15 Personen aus der EU. Netanyahus Schritte zur Normalisierung der Beziehungen zu Saudi-Arabien. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. IAEA-Delegation besucht in kommenden Tagen Iran. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian, der zu einem offiziellen Besuch in den Irak gereist ist, hat sich am Mittwoch mit seinem irakischen Amtskollegen Fuad Hossein getroffen. Nach diesem Treffen nahmen beide Politiker an einer gemeinsamen Pressekonferenz teil. Dabei erklärte der iranische Außenminister, dass die Islamische Republik Iran Verhandlungen auf dem Wege der Diplomatie begrüße. In der neuen iranischen Regierung haben wir monatelang daran gearbeitet, ein gutes, starkes und stabiles Atomabkommen zu erreichen. Und jetzt sind wir bereit, die Verhandlungen abzuschließen, sagte er und fügte hinzu, im Rahmen der Bemühungen, die Verhandlungen zu einem endgültigen Ergebnis zu führen, werden in den kommenden Tagen Vertreter der Internationalen Atomenergiebehörde, unter anderem der IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi, nach Iran kommen. Wir hoffen, dass dabei die bestehenden Probleme fern von politischen Aufregungen beseitigt werden. Amir Abdollahian fuhr fort, alle wissen, dass der Irak auf dem Wege des Dialogs zur Aufhebung der Sanktionen gegen Iran, für die Fortführung der Wiener Gespräche und für den endgültigen Abschluss der Atomverhandlungen zwischen Iran einerseits und den USA und den drei europäischen Ländern andererseits positive und konstruktive Maßnahmen ergriffen hat. Im Hinblick auf die irakische Vermittlung zwischen Iran und den arabischen Ländern sagte er, wir schätzen die Bemühungen von Herrn Fuad Hossein und der irakischen Regierung bezüglich der Gespräche zwischen Iran und Saudi-Arabien in Bagdad. Wir bedanken uns bei den irakischen Spitzenpolitikern auch für ihre Bemühungen zur Stärkung des Dialogs und der Zusammenarbeit zwischen Iran und Ägypten. Auf dieser Pressekonferenz sagte der irakische Außenminister Fuad Hossein, wir hoffen, dass die iranische und die amerikanische Seite in der Nuklearfrage an den Verhandlungstisch zurückkehren werden. Für den Irak ist es wichtig, dass Iran und die USA eine Einigung erzielen. Der iranische Außenminister Amir Abdollahian traf am Dienstagabend an der Spitze einer Delegation zu politischen Gesprächen in Bagdad ein. Iran verhängt Sanktionen gegen 13 Institutionen und 15 Personen aus der EU. Als Reaktion auf die Verhängung neuer Sanktionen durch die Europäische Union gegen Iran hat das iranische Außenministerium am Dienstagabend die Verhängung von Sanktionen gegen mehrere Personen und Institutionen der Europäischen Union und Englands bekannt gegeben. In der Erklärung des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran heißt es, dass dieses Ministerium als Gegenmaßnahme 15 Personen und 13 Institutionen aus der Europäischen Union sowie 8 Briten wegen Unterstützung von Terrorismus und terroristischen Gruppen, Anstiftung und Förderung von Terrorakten und Gewalt gegen das iranische Volk, Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Islamischen Republik Iran, Förderung von Gewalt und Unruhen in Iran, Veröffentlichung von Lügen und Verbreitung falscher Informationen über Iran sowie Beteiligung an der Eskalation repressiver Sanktionen gegen die Menschen in Iran, die als Wirtschaftsterrorismus gelten, unter Sanktionen gestellt hat. Weiter hob das iranische Außenministerium hervor, die Islamische Republik Iran verurteilt die Maßnahmen der Europäischen Union und des britischen Regimes zur Unterstützung und Erleichterung der destruktiven Handlungen der genannten Personen und Institutionen, die gegen internationale Verpflichtungen im Bereich der Terrorismusbekämpfung verstoßen, und erklärt, dass deren Handlungen und die Verschärfung repressiver anti-iranischer Sanktionen eine klare Verletzung der in der Charta der Vereinten Nationen enthaltenen Grundprinzipien des Völkerrechts darstellen. Weiter heißt es, alle Institutionen der Islamischen Republik Iran haben nach Zustimmung der zuständigen Behörden die notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung ergriffen, einschließlich des Verbots der Visaerteilung und des Einreiseverbots in das Hoheitsgebiet der Islamischen Republik Iran, die Sperrung von Bankkonten im iranischen Finanz- und Bankensystem und die Beschlagnahme von Eigentum und Vermögenswerten im Hoheitsgebiet der Islamischen Republik Iran. Am Montag hat der Rat der EU-Außenminister das 5. Sanktionspaket gegen Iran gebilligt und damit die jüngsten Unruhen weiter unterstützt. Netanyahus Schritte zur Normalisierung der Beziehungen zu Saudi-Arabien. Am Dienstagabend brachte der Ministerpräsident des israelischen Regimes erneut seine Zufriedenheit über eine Normalisierung der Beziehungen zu Saudi-Arabien zum Ausdruck und sagte, dass er mit Blick auf seine Region eine Normalisierung der Beziehungen zu Riad für möglich halte. Laut der jüdischen Zeitung Jerusalem Post sagte Netanyahu, die Normalisierung der Beziehungen zwischen Tel Aviv und Riad würden den Konflikt zwischen Israelis und Arabern beenden. Er behauptete, wir betrachten Saudi-Arabien als das nächste Land, das dem Abraham-Abkommen beitritt, mit dem die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Marokko und der Sudan ihre Beziehungen zu Tel Aviv aufgenommen haben. Netanyahu sagte, ich glaube, wenn die saudischen Führer entscheiden, dass sie offiziell Teil des Abraham-Abkommens sein wollen, können wir Fortschritte machen. Netanyahus Erklärung kommt, nachdem zionistische Quellen Mitte Februar 2023 berichteten, dass das Außenministerium dieses Regimes Hilfe von Cristiano Ronaldo suchte, der seit Januar 2023 beim saudi-arabischen Fußballclub Nasr spielt, um die Beziehungen zur Regierung von Riad zu normalisieren. Israel blockiert Einreise von Europaabgeordneter ins besetzte Palästina. Das israelische Besatzerregime verweigerte einem spanischen Mitglied des Europäischen Parlaments, das zu einem Besuch in den besetzten palästinensischen Gebieten gekommen war, die Einreise unter dem Vorwand, gegen Israel zu sprechen und zu handeln. Ana Miranda Paz, eine EU-Parlamentarierin des galizischen nationalistischen Blocks BNG, war Teil einer offiziellen Delegation nach Palästina, die aus Mitgliedern von 4 Fraktionen des Europäischen Parlaments bestand. Miranda Paz musste mindestens 7 Stunden in der Grenzkontrollzone warten. Danach musste sie vom Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv nach Madrid zurückfliegen. Die israelischen Grenzbehörden begründeten die Maßnahme damit, dass Frau Paz auf einer der Flottillen gewesen sei, die die Belagerung des Gazastreifens durchbrechen wollten, eine Initiative pro-palästinensischer Aktivisten, um die israelische Blockade gegen den Gazastreifen anzuprangern. Das israelische Außenministerium behauptete auch, dass Mitgliedern des Europäischen Parlaments, die versuchen, Israel Schaden zuzufügen, die ihre Unterstützung für terroristische Organisationen zum Ausdruck bringen oder die in der Vergangenheit versucht haben, illegal nach Israel einzureisen, die Einreise verweigert wird. Israel bezeichnet palästinensische Widerstandsgruppen, die sich der israelischen Apartheid und dem ständigen Töten von Palästinensern widersetzen, als terroristische Gruppen oder Organisationen. Die Europaabgeordnete Miranda Paz, die Teil der Delegation für die Beziehungen zu Palästina und zu Israel ist, erklärte, dass das Kabinett der EU-Parlamentspräsidenten Roberta Metsola erfolglos Kontakt mit den israelischen Behörden aufgenommen habe, um zu versuchen, die Entscheidung rückgängig zu machen. Der Vorfall wurde in Brüssel mit Besorgnis und Enttäuschung aufgenommen. Wir bedauern die Entscheidung Ana Miranda Paz, die als Mitglied einer offiziellen Delegation des Europäischen Parlaments über Israel nach Palästina reist, die Einreise in Israel zu verweigern, sagte Nabila Masrali, die Sprecherin für Auswärtige Angelegenheiten der EU-Kommission. Abgesehen von der tiefen Enttäuschung, die diese Entscheidung Israels mit sich bringt, erklärt sich Brüssel davon überrascht, da die israelischen Behörden im Voraus über den Besuch informiert wurden und ihre Einreise ausdrücklich von den israelischen Behörden genehmigt wurde, so Masrali. Sie betonte auch, dass die Mitglieder des Europäischen Parlaments das Recht haben, ihr Mandat auszuüben. Die besetzten palästinensischen Gebiete Ost-Al-Quds und das Westjordanland können nicht betreten werden, ohne einen von Israel kontrollierten Grenzposten zu überqueren oder auf einem israelischen Flughafen zu landen. Politikern, Aktivisten oder Besuchern, die sich öffentlich zur Unterstützung der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionskampagne BDS gegen die israelische Besatzung ausgesprochen haben, wird gemäß einer von der israelischen Regierung im Jahr 2017 verabschiedeten Änderung die Einreise in die besetzten palästinensischen Gebiete verboten. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 6 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 4 Grad, Mashhad 5 Grad, Isfahan 4 Grad, Shiraz 7 Grad und Bandar Abbas 21 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ali Rahimian mit dem Titel Mujdeye Bahar, das heißt Die frohe Botschaft des Frühlings.
مژده ای دل که دگر باد سبا باز آمد، مژده ای دل که دگر باد سبا باز آمد، هدهد خوش خبر از طرف سبا باز آمد. برکش ای مرغ سحر، برکش ای مرغ سحر، نغمه داوود ایران، برکش ای مرغ سحر، نغمه داوود ایران، که سلیمان گل است، که سلیمان گل از طرف هوا باز آمد. برکش ای مرغ سحر نغمه داوود را به سلیمان گل است، به سلیمان گل است طرف هوا باز داغ دل بود به امید دوا باز آمد، لاله بوی می نوشین بشنید از دم سر، داغ دل بود به امید دوا باز آمد. گرچه ما عهد شکستیم و گناه حافظ کرد، لطف او بین که به صلح از در ما باز آمد، لطف او بین که به صلح از در ما باز آمد.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Moral islamisch gesehen. Bleiben Sie dran!
Moral islamisch gesehen. Liebe Hörerfreunde, wir setzen unsere Ausführungen über die moralischen Aspekte des Einsatzes für Gottes Sache fort. Es geht uns hier, wie Sie wissen, um die Dschihad-Ethik laut dem wahren Islam. Der wahre Islam ist der, den Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, verkündet hat. Ein herausragendes Merkmal des islamischen Dschihad-Denkens, welches dieses Denken von dem Militarismus des internationalen Kapitalismus verschieden macht, ist das Motiv für die Präsenz auf dem Kriegsschauplatz. Das Motiv ist rein religiös und daher ist ein Kampf, der aus der Religion des Islams beruht, von jeglichem blinden Fanatismus und von Hass, ebenso frei wie von nationalistischen, ethnischen und geografischen Bewegungsgründen. Das höchste Ziel des Islams ist nämlich die Rechtleitung der Menschen und die Befreiung aus dem Joch eigenwilliger und verbrecherischer Herrscher und jeglicher unterdrückerischer Regimes. Aufgrund dieser Sichtweise gehen alle Kämpfer an der Front des Rechtes gegen das Unrecht vor Betreten des Kampfschauplatzes mit Gott ein Bündnis ein. Das Bündnis nämlich, dass sie keine anderen Ziele verfolgen als die der Religion ihres Herrn. Der Koran hat diese Wahrheit in dem Vers 111 der Sure 9, Toba, wie folgt beschrieben. Allah hat von den Gläubigen ihre eigene Person und ihren Besitz dafür erkauft, dass ihnen der Paradiesgarten gehört. Sie kämpfen auf Allahs Weg und so töten sie und werden getötet. Das ist ein für ihn bindendes Versprechen in Wahrheit in der Tora, dem Evangelium und dem Koran. Und wer ist treuer in der Einhaltung seiner Abmachung als Allah? So freut euch eures Handels, den ihr mit ihm abgeschlossen habt. Und das ist der großartige Erfolg. Die Anwesenheit an einer Kriegsfront geht natürlich mit menschlichen und finanziellen Verlusten einher. Die Erfahrung zeigt, dass viele von denen, die aufgrund eines materiellen Motives oder anderer Ziele in den Krieg gezogen sind, dies bereuten. Sie wurden betrübt, wenn ein Schaden sie traf, und sagten sich, wäre ich doch nie an die Front gegangen. Diejenigen jedoch, die von Gott motiviert den Kriegsschauplatz aufgesucht haben, werden unter keinen Umständen und keinen Augenblick lang daran zweifeln, dass sie richtig gehandelt haben. Denn sie sind sich sicher, dass sie von Gott belohnt werden, wenn sie sich mit Hab und Gut und Leib und Seele für seine Sache einsetzen. Daher werden sie den Kampf nicht bereuen. Gott spricht: Und mit wie vielen Propheten zusammen kämpften zahlreiche Bekenner des Herrn, doch sie gaben nicht auf ob dessen, was sie auf Allahs Weg traf, noch wurden sie schwach, noch unterwarfen sie sich, und Allah liebt die Standhaften. So heißt es in der Sure 3, Ali Imran, im Vers 146. Ein wichtiger Faktor für den Erfolg an einer Kriegsfront ist bekanntlich die Militärmacht. Gerade deswegen gab und gibt es ja das Wettrüsten zwischen den mächtigen Staaten. Und auch aus dem gleichen Grund hat Gott im Koran den Gläubigen befohlen, dass sie sich gegenüber den böswilligen weltlichen Mächten wappnen sollen. Aber die Kämpfer an der Front der Wahrheit treten dort an, weil Gott sie dazu motiviert hat und sie die Ziele der Religion verfolgen. Zur Steigerung ihrer militärischen Macht kommt daher noch hinzu, dass sie davon überzeugt sind, dass Gott ihnen im Kampf gegen seine Feinde hilft. Sie haben einen stärkeren spirituellen Rückhalt, wenn sie den Feind bekämpfen, und sie sind sich gewiss, dass militärische Ausrüstung minus spiritueller Rückhalt nicht mehr darstellt als ein paar Gegenstände aus Eisen. Einer der effektiven und motivierenden Faktoren ist für die Muslime bei der Begegnung und dem Kampf gegen den Feind das Bittgebet und die Preisung Gottes. Hussein ibn Ali, Friede sei mit ihm, der in der Schule des Propheten aufgewachsen war, hatte die Bittgebete des Gesandten Gottes auf den Kriegsschauplätzen gehört, und er war auch mit den Bittgebeten Imam Alis, seines Vaters, während seiner Kämpfe gut vertraut. In der Nacht zum Ashura-Tag bat er die Feinde, die mit ihren Waffen protzten und weit in der Überzahl waren, dass sie ihm und seinen Mitkämpfern in der Nacht vor der bevorstehenden Schlacht eine Frist geben, damit er das Gebet verrichtet und vertraulich zu Gott sprechen und den Koran lesen kann. Sogar am Mittag des Ashura-Tages hat er, nachdem das große Heer des Yazid brutal und erbarmungslos seine mörderischen Angriffe begonnen hatte, das Gebetsritual zum Mittag verrichtet, diese äußere Manifestation der inneren Beziehung zum Herrn der Welten. Auf diese Weise lehrte er die Weltbewohner, dass sie bei allen Schwierigkeiten im Leben, insbesondere in einem Krieg zur Stärkung des Willens und ihrer Entschlossenheit, bei dem größten Hoffnungsspender Zuflucht suchen müssen. Der größte Hoffnungsspender ist kein anderer als Gott. Er ist das absolute Sinnbild für die wahre Macht auf der Welt. Der Koran hat auch auf andere Formen des spirituellen Rückhaltes hingewiesen, zum Beispiel in den Versen 123 bis 125 der Sure Ali Imran, wo es heißt, dass die Engel Gottes in Badr den Muslimen zum Sieg über das Heer der Quraisch aus Mekka verhalf, welches sowohl hinsichtlich der Waffen als auch hinsichtlich ihrer Anzahl den Muslimen überlegen war. In diesen Versen heißt es: Allah hat euch doch schon in Badr geholfen, als ihr unterlegen wart. Darum fürchtet Allah, auf dass ihr dankbar sein möget. Als du zu den Gläubigen sagtest, genügt es euch denn nicht, dass euch euer Heer mit 3000 herabgesandten Engeln unterstützt? Ja doch, wenn ihr standhaft seid und gottesfürchtig und sie unverzüglich über euch kommen, unterstützt euch euer Heer mit 5000 gekennzeichneten Engeln. In den Versen 9 bis 11 der Sure 33, Ahzab, berichtet der Koran von einem Sturm und von der Aussendung eines unsichtbaren Heeres. Dieses wurde von Gott gesandt, weil die Muslime angesichts der Übermacht der Feinde sich fürchteten und sogar wankelmütig und skeptisch geworden waren. Aber Gott ließ mit seinem Beistand aus dem Verborgenen die Muslime siegen. Eine weitere Manifestation des göttlichen Beistandes besteht darin, dass er Angst und Schrecken in den Herzen der Feinde hervorruft. In dem Vers 2 der Sure 59, Hasch, geht es um einen jüdischen Stamm in Medina, der vertragsbrüchig geworden war und mit den Feinden des Islams kooperierten. Dort heißt es: Da kam Allah über sie, von wo sie nicht damit rechneten, und jagte in ihre Herzen Schrecken, so dass sie ihre Häuser mit ihren eigenen Händen und den Händen der Gläubigen zerstörten. Darum zieht die Lehre daraus, o die ihr Einsicht besitzt.
Thank you.
Es lassen sich auch Beispiele aus der Gegenwartsgeschichte anführen. Zum Beispiel der Sieg Irans während der 8-jährigen Verteidigung gegenüber der Offensive des irakischen Saddam-Regimes oder der Sieg der libanesischen Hisbollah im 33-tägigen Verteidigungskrieg gegen das zionistische Besatzerregime und der Sieg des heldenhaften palästinensischen Volkes am Ende der 22-tägigen Offensive der Zionisten und der Sieg des jemenitischen Volkes in naher Zukunft gegen die verbrecherische Allianz der Saudis mit den reaktionären Regimes der Region. All dies kann als klares Beispiel dafür angeführt werden, dass der größte Rückhalt für sie die Hilfen aus der Verborgenheit und der große spirituelle Rückhalt für ihren Kampf ist.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Haloj Rastok mit dem Titel Kam Harf, auf Deutsch Schweigsam.
از صورت ماهت نگم هر وقت خوابی خورشید واسه دیدنت بیتاب میشه دستام تو دستای گرم و مهربونت انگار برف از خجالت آب میشه چشمای تو ماهی عید قهر کرده برگرد دریای منم آروم میشه هرچی ازم به دل گرفتی رو بسوزون تکلیفمون با سال نو معلوم میشه تصویرت از جذابیت خالی نمیشه رویام از تو وقت خالی رو نداره یه چند سالی قبل از این که عاشقت شم تقویم من یه چند سالی رو نداره چند تا بهار از من زمستونو گرفتی چند تا زمستونک به یادت برف میشه دیگه نمیمونی نه که حرفی ندارم هر وقت میترسم ازت کم حرف میشم از جذابیت خالی نمیشه رویام از تو وقت خالی رو نداره یه چند سالی قبل از این که عاشقت شم تقویم من یه چند سالی رو نداره چند تا بهار از من زمستونو گرفتی چند تا زمستونک به یادت برف میشن دیگه نمیمونی نه که حرفی ندارم هر وقت میترسم ازت کم حرف میشم
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Der Beruf eines Journalisten ist weiterhin gefährlich und kann tödlich sein. Weiterhin guten Empfang. Journalisten haben einen der gefährlichsten Berufe der Welt. Es ist ein mühsamer und stressiger Job. Und ein Job, der auch tödlich sein kann. Wenn wir uns die Statistiken und Nachrichten ansehen, erkennen wir, dass Journalisten in vielen Teilen der Welt keine Sicherheit haben und die Zahl der Opfer zunimmt. In diesem Beitrag betrachten wir die Statistiken von 2022 mit dem Schwerpunkt auf die Bedrohungen für das Leben von Journalisten. Das Internationale Presseinstitut IPI in Wien veröffentlichte eine Bilanz, in der es heißt, dass im vergangenen Jahr 66 Journalisten und Pressemitarbeiter im Dienst getötet wurden. Dies ist ein starker Zuwachs zum Vorjahr mit 45 getöteten Journalisten. Es wird darauf hingewiesen, dass die Todesfälle in Mexiko und der Ukraine zum Anstieg der Todesfälle im letzten Jahr beigetragen haben. Demnach wurden 2022 14 Journalisten in Mexiko und 9 in der Ukraine getötet. Die UNESCO gab bekannt, dass die Ermordung von Journalisten und Medienmitarbeitern im Jahr 2022 um etwa 50% zugenommen hat, sodass alle 4 Tage ein Journalist getötet wurde. Audrey Azoulay, die Generaldirektorin der UNESCO, sagte, der deutliche Anstieg der Zahl der im Jahr 2020 getöteten Journalisten ist alarmierend. Und die Behörden sollten ihr Bemühungen verdoppeln, diese Verbrechen zu begrenzen und die Täter zu verurteilen. Dem Bericht zufolge wurde die Hälfte von ihnen zum Ziel genommen, als sie nicht im Dienst waren, was die Tatsache widerspiegelt, dass sie heikle Themen behandeln und dass es für Journalisten selbst in ihrer Freizeit keinen sicheren Ort gibt. Zwischen 2003 und 2022 wurden weltweit 1668 Journalisten oder durchschnittlich 80 Journalisten pro Jahr getötet. Wobei die Krisenländer Irak und Syrien den ersten Platz unter den gefährlichsten Ländern für diesen Beruf einnehmen. Die Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen gab bekannt, dass in den beiden Konfliktländern Syrien und Irak in den letzten 20 Jahren 578 Journalisten getötet wurden. Allein mehr als ein Drittel der Gesamtzahl der Getöteten. Nach diesen beiden Ländern folgen Mexiko mit 125, die Philippinen mit 107, Pakistan mit 93, Afghanistan mit 81 und Somalia mit 78 Journalisten. Männer machen mehr als 95% der Getöteten aus. Die dunkelsten Jahre der letzten 2 Jahrzehnte sind die Jahre 2012 und 2013, als 144 bzw. 142 Journalisten durch den Krieg in Syrien getötet wurden. Nach diesen beiden Jahren wurde es ruhiger und seit 2019 haben wir eine geringe Zahl von Todesfällen unter Journalisten zu verzeichnen. Mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine begann die Zahl der Todesopfer im Jahr 2022 erneut zu steigen, und es wurden 58 Journalisten im Dienst getötet. Weltweit werden Journalisten getötet, die über bewaffnete Konflikte in Kriegsgebieten berichten. Aber die Zahl der Journalisten, die in Nicht-Kriegsgebieten aufgrund ihrer Ermittlungen zu organisierter Kriminalität und Korruption getötet werden, ist höher. Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat bekannt gegeben, dass etwa die Hälfte der im Jahr 2022 getöteten Journalisten in Lateinamerika, Mexiko, Brasilien, Kolumbien, Honduras, ihr Leben für ihren Beruf gelassen haben. Daraus lässt sich schließen, dass diese Länder heute das gefährlichste Umfeld für die Medien sind. Außerdem wurden im vergangenen Jahr 16 Morde an Journalisten in der Region Asien und Pazifik und 11 Morde in Osteuropa registriert. Die tödlichsten Länder für Journalisten im vergangenen Jahr waren Mexiko 19, die Ukraine 10 und Haiti 9. Die Bahrain Press Association hat im Jahr 2022 rund 41 Fälle von Verstößen gegen Journalisten, Medienschaffende und Aktivisten der Zivilgesellschaft in Bahrain registriert. Der Verband teilte in einer Erklärung mit, dass die Gesamtzahl der registrierten Verletzungen der Rechte von Medienmitgliedern seit Beginn der Proteste Mitte Februar 2011 bis Dezember 2022 auf etwa 1.811 Fälle gestiegen ist. In dieser Erklärung heißt es, dass zu diesem Zeitpunkt 17 Vernehmungen und Festnahmen, 9 Gerichtsverfahren, 15 Rechtsübertretungen auf verschiedene Weise und 4 Fälle von wiederholten Anschuldigungen, darunter Beleidigung des Rechtsinstituts, Verbreitung falscher Nachrichten, Beleidigung religiöser Betätigungen sowie Verleumdung registriert wurden. Die Bahrain Press Association forderte, dass alle Khalifa-Regime auf alle Fotografen, Medienschaffenden und Aktivisten, die wegen ihrer beruflichen Tätigkeit oder der Ausübung ihres Rechts auf freie Meinungsäußerung festgenommen wurden, unverzüglich und bedingungslos freizulassen und die Strafverfolgung, willkürliche Verhaftungen und Gerichtsverfahren gegen die Mitarbeiter von Medien und Presse einzustellen. Reporter ohne Grenzen hat bekannt gegeben, dass die bahrainischen Behörden Journalisten ausspionieren, ihre Arbeit einschränken und sie zwingen, Informationen zu zensieren. Diese Organisation berichtete, Bahrain rangiert im Jahr 2022 auf Platz 167 von 180 Ländern im weltweiten Index der Pressefreiheit. Und die offiziellen Behörden Bahrains verhängen in vielen Angelegenheiten viele Beschränkungen gegen Journalisten und Medien. Viele Journalisten in Bahrain wurden von den Herrschern inhaftiert und gefoltert, weil sie ihre beruflichen Pflichten erfüllten, indem sie über die Entwicklungen in Bahrain berichteten und gegen grausame Verhaftungen und Verletzungen der Rechte und Freiheiten der Menschen dieses Landes protestierten. In Bahrain wurden seit dem regierungsfeindlichen Aufstand im Jahr 2011 Tausende von Demonstranten, Journalisten und Medienaktivisten festgenommen und einige von ihnen in Massenprozessen zu langen Haftstrafen verurteilt. Einem Bericht des Komitees zur Unterstützung palästinensischer Journalisten zufolge hat das zionistische Regime im Jahr 2022 rund 1.300 Verstöße gegen die Presse in Palästina begangen, einschließlich der Tötung der Al Jazeera-Journalisten Shirin Abu Akla. Diese Ergebnisse zeigen eine alarmierende Zunahme dessen, was das Komitee zum Schutz palästinensischer Journalisten als vorsätzliche Angriffe des zionistischen Regimes auf die Medienfreiheit in den besetzten palästinensischen Gebieten bezeichnete. Diese Verstöße umfassen Mord, 85 Verhaftungen, 4 Abschiebungen sowie gezielte Angriffe auf Pressevertreter, die über die anhaltenden Verbrechen des zionistischen Regimes gegen Palästinenser berichten. In dem Bericht heißt es weiter, dass die zionistischen Militärs Journalisten auch als menschliche Schutzschilde benutzt haben. Zu den anderen Angriffen des zionistischen Regimes gegen die Presse im letzten Jahr zählt die Beschränkung von Dutzenden palästinensischen Medienorganisationen und ihrer Social-Media-Konten. Außerdem wurden 242 Fälle gemeldet, in denen Journalisten an der Arbeit gehindert und ihre Ausrüstung beschlagnahmt wurde. Dieser Bericht verzeichnete 215 Fälle direkter Angriffe auf Journalisten mit militärischen Waffen und körperliche Angriffe, die zu schweren Verletzungen führten, zusätzlich zu Atembeschwerden durch giftige Gase, die von den zionistischen Militärs versprüht wurden. Das größte Verbrechen des zionistischen Regimes gegen Journalisten im Jahr 2022 ist die Ermordung von Shirin Abu Akleh, die am 11. Mai 2022 erschossen wurde, als sie über den Angriff der zionistischen Militärs auf Jenin berichtete. Zeugen vor Ort bestätigten, dass diese Journalisten absichtlich von den zionistischen Militärs erschossen wurde. Laut dem Bericht des Afghanistan Journalists Center, AFJC, wurde die Freiheit der Medien und Journalisten im Jahr 2022 in Afghanistan stark eingeschränkt. Und mit der beispiellosen Zunahme von Gewalt und Drohungen gegen Journalisten hat sich das Arbeitsmilieu für die Medien stark verschlechtert. Die Ergebnisse dieses Berichts zeigen, dass die Freiheiten der Mediengemeinschaft in Afghanistan, die teilweise vor der Wiederaufnahme der Taliban-Herrschaft im August 2021 erreicht wurden, rasch schwinden. Im vergangenen Jahr verzeichnete das afghanische Journalistenzentrum mindestens 260 Vorfälle von Verletzungen der Medien- und Journalistenfreiheit, darunter Drohungen, Verhaftungen und gewalttätige Behandlung, was eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um 138% bedeutet. Die Ergebnisse dieses Berichts sagen, dass diese Vorfälle mit Ausnahme einiger weniger Fälle von Behörden oder Personen durchgeführt wurden, die mit den Taliban in Verbindung stehen, insbesondere von Sicherheits- und Geheimdiensten. Von der Gesamtzahl der im afghanischen Journalistenzentrum aufgezeichneten Vorfälle waren 119 dieser Fälle die vorübergehende Inhaftierung von Journalisten von einer bis zu mehreren Stunden, Tagen und mehreren Monaten, von denen die meisten von physischer und psychischer Gewalt, Beleidigungen und Demütigungen der Inhaftierten begleitet waren. Etwa die Hälfte der Verhaftungen von Journalisten, 48 Fälle, wurden in Kabul registriert. Die vielleicht einzig positive Entwicklung ist, dass glücklicherweise keine Journalisten und medienschaffende Opfer gezielter Angriffe wurden. Beobachter glauben, dass die afghanische Medienlandschaft nach der Machtübernahme der Taliban sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht einen großen Wandel durchlaufen hat. Untersuchungen zeigen, dass mehr als die Hälfte der 600 Audio-, Video-, Print- und Online-Medien in diesem Land geschlossen wurden und hunderte Journalisten und Medienschaffende Afghanistan verlassen haben, Journalisten nach der Verschärfung der Beschränkungen marginalisiert wurden und freie Medien fast gänzlich verschwunden sind. Das Zentrum afghanischer Journalisten betonte die Bedeutung der Rolle von Journalisten und freien und unabhängigen Medien für die Entwicklung und den Fortschritt jedes Landes und forderte die Taliban auf, das Mediengesetz und das Gesetz über den Zugang zu Informationen umzusetzen, um die Grundlage für die Aktivitäten freier Medien auf der Grundlage dieser Gesetze zu schaffen. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Past Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.